das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Abend, liebe Leute. Heute zum 5. März 1990 zu unserem allabendlichen Nachrichtensendung. Heute Abend die Sendung im kurzen Überblick. Zuerst natürlich wie immer unsere Kurzmeldung, zwei an der Zahl heute. Dann geht es weiter mit dem Umweltverträglichkeitskongress und einer Auseinandersetzung dazu. Umweltverträglichkeitskongress, dazu aber später mehr. Der zweite längere Beitrag heute behandelt die Deutsche Bank und das Spekulantenpack, so lese ich das hier gerade. Und dazu zählt eine Ausstellung oder ein Kongress, kann man fast sagen, der dieses Wochenende in Freiburg gelaufen ist. Als drittes eine Fasten für den Stopp von Atomtests. Hierzu eben dieser dritte längere Beitrag. Und dann geht es weiter.
Mit internationalen Themen. Wenn die Zeit reicht, ein Bericht über den Palästina-Kongress, der am letzten Wochenende in Hamburg stattgefunden hat, mit aktuellen Informationen zur Situation in Palästina. Und dann geht es noch um eine Demonstration am letzten Samstag in Bern mit dem Motto Schluss mit dem Schnüffelstaat. Die Schweizer Bevölkerung wehrt sich gegen die immer mehr bekannteren Dateien, die gegen die Menschen dort angelegt werden, gegen oppositionelle und kritische Bürger und Bürgerinnen. Schwerpunkt im heutigen Info wird allerdings sein, ein Vorgeschmack auf eine medienpolitische Diskussion, die heute Abend im Vorderhaus in der Fabrik stattfinden wird. Das Motto dieser Podiumsdiskussion ist ein der Meinungsvielfalt keine bzw. eine Chance. Und dazu soll es ein längeres Studiogespräch hier geben. Vertreten werden sein, Gäste werden sein, der medienpolitische Sprecher der SPD, Bernd Kielburger, dann der Sprecher der Grünen, Michael Jacobi und natürlich Vertreter und Vertreterinnen von Radio Dreieckland, nämlich Traudel Günnel und Michael Menzel.
Jetzt die erste Kurzmeldung.
Gestern wurde der Palast der Republik in Ost-Berlin besetzt. Aber was heißt besetzt? Es war eine Besetzung in Absprache mit den noch verantwortlichen Palastherrschern. Warum wurde er besetzt? Die Initiativgruppen, die sich unter dem Namen Berliner Lust am Lustgarten zusammengefunden haben, fordern eine radikale Umstrukturierung und Funktionsbestimmung des Palastes der Republik. Dazu die InitiatorInnen. Der Palast der Republik ist in seiner äußeren Form und seiner inneren Bestimmung Ausdruck der fehlorientierten Politik der DDR, welche äußere Repräsentation vor Funktionalität setzte, welche Fassadenideologie praktizierte, statt kulturelle Räume zu schaffen, die aus sich belebt sind, welche den Menschen eine Architektur zuordnete, die ihn klein macht, ihn zum Teil einer Herde werden lässt, die vor allem bewundern soll, und welche sowohl den Künstler als auch den Zuschauer zum Hürdenlauf gegen den erdrückenden Marmorismus zwang. Die Initiativgruppen erklären die unbedingte Notwendigkeit zur Umgestaltung des Palastes der Republik. Jede anderweitige Nutzung, Vergabe oder Veräußerung des Gebäudes zu kommerziellen oder repräsentativen Zwecken wird aus der eigentlichen, aber fehlgeleiteten Bestimmung dieses Hauses und der Geschichte dieses Landes abgelehnt. Dieses Gebäude und die dazu Verfügung gestellten Mittel sind dem Volk zu erhalten. für eine radikale Umstrukturierung und Funktionsbestimmung, die auf die Vielfalt menschlicher Individualität zugeht. Dieselbe Generation, so die Initiativgruppen, die auferstanden aus dem Ruin und der Zukunft zugewandt diesen Teil Deutschlands programmatisch aufbauen wollte, trägt ihn jetzt zu Grabe, verscharrt eine bis zur Verkommenheit heruntergewirtschaftete Idee, die älter als 40 Jahre ist. Wer, wann und wo denkt noch an die Generation, die jetzt antreten muss? Auch dieser Generation muss noch ein ideelles Angebot gemacht werden, das außerhalb der etablierten Kunststätten der Kommerzialisierung von Kunst und Theater und einer bevorstehenden Medienschlacht den direkten Umgang mit Kunst zum Erlebnis werden lässt. Diese Generation wurde fast ausschließlich in Jugendclubs gepfercht, die als kulturelle Erlebnisräume ungeeignet sind und der vorbereitenden Formierung auf ein weiteres Leben in der Neubauwohnung dienten. Unausweichlich war der Abmarsch unter Jugendlichen aus dieser verfehlten Kulturpolitik. Aus dem Palast der Republik ist unter Nutzung des gesamten Raumpotenzials ein kulturelles Zentrum zu schaffen, das die Kultur der Straße und des Platzes aufgreift und eine Mischung aus traditionellen Kulturformen wie Zirkus, Vergnügungspark, Konzert, Diskothek, Ball, Tanz, Film, Videothek, Ausstellung und Theater anbietet, eine wesentliche Aufgabe aber darin sieht, neuen Formen der Kunstproduktion und Rezeption Mittel, Raum und Zeit zur Verfügung zu stellen. Der Bestand der bisherigen gastronomischen Möglichkeiten und eine notwendige größere Vielfalt von Restaurants, Läden, Bier- und Weinstuben hat sich in den Dienst kultureller Möglichkeiten zu stellen. Die Initiativgruppen schlagen einen Beirat vor, der sich für alle künstlerischen, juristischen, finanziellen und kulturpolitischen Belange zur Umgestaltung dieses Hauses, einschließlich der Konzeption für das Spreeufer und die anliegenden Freiflächen, einsetzt und Verantwortung trägt. Der Beirat erarbeitet eine Satzung, die die Grundbestimmung des Hauses, maximale Vielfalt der Produktion ohne jede Reglementierung und seine Realisierung beinhaltet. Die Initiativgruppen knüpfen an die Umgestaltung des Palastes der Republik folgende unverzichtbare Voraussetzungen: Auflösung des gesamten Sicherheitsapparates, der nach wie vor in dem Gebäude vorhanden ist, Auflösung des Funktionärfilzes und Ausgliederung aller Leiter aus den Kompetenzbereichen, keine Kompromisse mit den Übergangskonzepten des Hauses, die nur der Restauration der Funktionärs- und Leiterebene dienten, und Erhalt der Subventionierung.
Ja, und jetzt zur zweiten Kurzmeldung. Der Hungerstreik der spanischen Gefangenen aus PCER und Grapo geht weiter. Wir haben ja schon vielfach darüber berichtet, die Situation verschärft sich, ist nach wie vor beschissen. Nach einem Gerichtsbeschluss von vergangener Woche werden zurzeit alle Gefangenen zwangsernährt. Sie werden dazu gefesselt und über eine Sonde wird ihnen flüssige Nahrung zugeführt. Viele Ärzte und Ärztinnen und medizinisches Personal verweigern diese Art der Folter, so die Nachrichten aus der WOTS von vergangener Woche. Weiter meldet die Zeitung: Einer der beiden Hungerstreikenden, die während des Streiks aufgrund abgesessener Strafe freigelassen wurden, sagte in einem Interview: Die einzige Lösung des Problems ist, dass verhandelt wird und die Gefangenen wieder zusammengelegt werden. Denn umsonst sind sie nicht so weit gegangen, die Gefangenen eben. Und weiter erklären Angehörige der Gefangenen, die sich zusammengeschlossen haben, AFAPP, wörtlich, ich zitiere: Es scheint, dass die faschistische Regierung Spaniens erstmal auf das erste Todesopfer wartet, bevor sie umzudenken bereit ist. So, jetzt zu unserem ersten Schwerpunktbeitrag. Diese Tage findet in Freiburg ein Umweltkongress statt unter dem Thema Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP und kommunale Umweltplanung. geplant und durchgeführt vom IFS, Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik. Schirmherr der Veranstaltung ist Bundesumweltminister Klaus Töpfer. Ein Kongress allerdings nur für die Reichen unter uns, Reicheren unter uns, denn der normale Teilnehmerinnenbetrag beträgt 380 Mark, für Studenten beträgt der Beitrag immer noch satte 150 Mark. Zu den kürzlich verabschiedeten Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, um das sich dieser Kongress insgesamt dreht, aus der Stellungnahme des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz. Der BUND kritisiert das kürzlich verabschiedete Gesetz und fordert seine sofortige Novellierung. So ist die Umweltverträglichkeitsprüfung von Bundesumweltminister Töpfer einmal als Königsweg der Umweltpolitik bezeichnet, im vorliegenden UVP-Gesetz zu einem Holzweg, zu einer Minimallösung degeneriert, die krampfhaft versucht, Partikularinteressen, zum Beispiel der Wirtschaft und Industrie, ein ökologisches Mäntelchen umzuhängen. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung scheint es sich um Verwaltungsvorschriften und Gesetze zu handeln, bei denen die Umweltverträglichkeit von bestimmten Bauvorhaben und größeren Landschaftsveränderungen geprüft werden soll. Zu diesem Thema sollen auf dem Kongress unter anderem mehrere Städte Erfahrungsberichte anbieten. Und weiter aus der Veranstaltungsübersicht: Zentraler Bestandteil des Kongresses sind die rund 20 Fallbeispiele konkreter Prüfungen, eben im Sinne dieses Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes. Geplant war dann auch ein öffentliches Sonderforum Altlasten durchzuführen. Erfahrungsaustausch am Beispiel der Schwermetallverseuchung des innerstädtischen ehemaligen Industrieviertels im Grün in Freiburg mit dem nochmals Titel Altlasten im Gewirr administrativer Unzuständigkeiten. Sanierung im Grün. Geplant war mit einem Referenten, Dr. Fritz Kalberla aus Freiburg, diese Veranstaltung durchzuführen. Über die Schwermetallbelastung und die dahinterliegenden Umstände hier haben wir schon vielfach berichtet. Eben ein erheblich erhöhtes Blei- und Cadmiumbelastung auf dem Gelände der ehemaligen Greta-Fabrik, aber auch im umliegenden Wohnbereich, eben im Bereich des Grüns hier in Freiburg, wurden diese erhöhten Werte festgestellt und von Seiten der Stadt über ein Jahr lang ignoriert und totgeschwiegen. Bezeichnend ist, dass, jetzt muss ich gerade das Zitat suchen, Moment. Bezeichnend ist, dass die Stadt Freiburg bis heute nach einem Jahr es nicht für nötig befunden hat, sich ein einziges Mal in einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung der betroffenen Bevölkerung zu stellen. Vor 2 Wochen fand im Gemeinderat die erste Informationsrunde mit Experten statt, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So waren wir als Initiative, und jetzt zitiere ich aus diesem Flugblatt der Initiative, die diese Veranstaltung durchführen wollte, natürlich froh, wie durch Vermittlung zwischen der Gemeinderatsfraktion der Grünen und den Kongressveranstalterinnen die Möglichkeit zustande kam, auf einem Sonderforum im Rahmen dieses UVP-Kongresses Erfahrungsaustausch und Diskussion mit Fachleuten aus anderen Städten zu finden. Erst vor wenigen Tagen haben uns die Veranstalterinnen mitgeteilt, dass sie die Absprachen nicht einhalten werden. Weder steht der zugesagte Raum zur Verfügung, noch werden die Ankündigungen in die Kongressmappe eingelegt. Wir als Radio Dreieckland fragten nun die Veranstalterinnen, warum die geplante Veranstaltung mit dem Thema öffentliches Sonderforum Altlasten nicht stattfinden kann, entgegen, wie zitiert gerade, den früheren Absprachen. Dazu jetzt Folgendes.
Diese Frage, warum sie nicht stattfinden kann, kann ausschließlich die Gruppe selber beantworten, die sie veranstalten wollte. Warum sie nicht im Rahmen des Kongresses stattfinden kann, kann ich sagen. Das hat weder mit einem Druck des Ministeriums noch mit dem der Stadt Freiburg zu tun. Beide wissen von dieser Sache überhaupt nichts. Das war alleine die Entscheidung von uns als Veranstalter. Uns hat die Art nicht gefallen, mit der diese Gruppe mit uns umgegangen ist, uns ein Flugblatt zu geben, wo nicht mal der Name unten dran stand, wer was veranstaltet, und das in den Kongress hineinzulegen. Das waren die ursprünglichen Absprachen anders als das, was rausgekommen ist. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es bitte nicht im Rahmen des Kongresses. Jeder seid überall anders in der Stadt. Ja, wir haben auch gesagt, wir weisen darauf hin, wenn woanders etwas stattfindet. Genau, mit Ort und Zeit und Referenten haben wir also Kooperationsbereitschaft durchaus gezeigt, aber nicht in dem Stil, den wir selbst nicht gewählt haben.
Soweit die Ausführungen einer der Veranstalterinnen. Woran liegt der Rausschmiss nun wirklich? Liegt es vielleicht am Rahmen des Kongresses? Nein, nicht am fachlichen Rahmen, sondern an dem Rahmen, den ein Umweltminister Töpfer als Schirmherr oder ein OB Böhme als Begrüßungsredner repräsentieren? Oder liegt es daran, dass die Öko-Hauptstadt Freiburg ihren Ruf als künftige Kongressstadt aufzubauen bedacht ist angesichts der starken Konkurrenz in diesem Geschäft? Passt es da nicht wie die Faust aufs Auge, wenn in dieser Stadt des Weines, des Waldes und der Gotik ausgerechnet die Umgebung des geplanten Kongresszentrums KTS Blei und Cadmium verseucht ist? Genügte deshalb ein nachdrücklicher Hinweis aus der Verwaltung, ein guter Draht, eine personelle Verknüpfung? Fragen über Fragen. Nun fragte ich Sigi Suhr, verantwortliche Person für die geplante Veranstaltung, wie es sich eben wirklich abgespielt hat.
Also alle Absprachen mit dem Kongressbüro zu diesem Sonderforum Altlasten habe ich mit Ihnen persönlich gemacht. Das heißt, alles wurde so abgesprochen, dass die Vorbereitung laufen konnte. Das heißt, es wurde dann ein Blatt entwickelt, das in die Kongressmappe eingelegt werden sollte. Und da habe ich immer mit dem Kongressbüro genau abgesprochen, wie das aussehen soll. Und nachdem alles fertig war und vorbereitet war, wurden mir dann gesagt, ja, jetzt auf einmal wird das Impressum fehlen oder der Name wäre nicht richtig gewählt und zählen jenes wäre nicht richtig. Ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Problem, können wir alles ändern. Der Name ist auch kein Problem, ich gebe da meine an und das ist alles kein Problem, das wäre nicht die Sache. Und die haben es dann trotzdem zurückgezogen. Das heißt, sie haben ganz einfach kalte Füße gekriegt. Das ist alles, was ich sagen kann.
Jetzt am Wochenende, am letzten Wochenende, am 3. und 4. März, fand hier in Freiburg eine 16. Ausstellung statt, und zwar unter dem Titel Bauen, Kaufen, Finanzieren – Ideen für das Wohnen im Eigentum. Ja, soweit mal zum Titel, und wir haben einen Menschen, der das Ganze mal beobachtet hat, der da rumgegangen ist. Kannst du mal so deine Eindrücke schildern von dieser Ausstellung?
Ja, also da war wohl so alles an Spekulanten und Maklern, was so Rang und Namen hat, in Freiburg versammelt. Also so unmüßig natürlich in ganz erster Stelle. Und dann Leute, Jürgen Sauer Immobilien, Gebau Süd, Haspel Immobilien, IKF, Bastbau, Infa Wohnbau, Kirschner Wohnbau, Deutsche Bank Bauspar AG, DB Versicherung, Pelz Immobilien und so weiter und so weiter. Und interessant auch, zum ersten Mal bei dieser Ausstellung, die wohl scheint lehrlich seit 76 stattfindet, war auch das Stadtplanungsamt vertreten und hat da die neuen Bauflächen ausgewiesen.
Und unsere Gegner waren auch da. Was heißt Gegner? Das Schwarzwaldradio war auch vertreten. Wo war denn das ganze Ding jetzt?
Ja, das war in der Deutschen Bank, also Hauptgebäude, der Zentrale von Südbaden, und die haben da eben ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Die sind ja selber sehr aktiv wohl im Maklergeschäft. Ja, und also es war halt wirklich grotesk, wie da mit Wohnraum eben gehandelt wird, den Leuten Wohnraum angepriesen wird, wenn eben andere Leute auf der Straße stehen. Ja, also das ist unglaublich, was da für Geschäfte mit dem Deckmantel der Deutschen Bank getrieben wird, und die Stadt spielt halt mit, Stadtplanungsamt. Ja.
Also die Deutsche Bank dann eben als Finanzierung dieser ganzen Immobilienmakler oder eben auch dann eben als Ansprechpartner für die Finanzierung von Leuten, die halt eben Interesse daran haben, so Immobilien dann zu erwerben und damit dann gegebenenfalls im kleinen Stil ihre Spekulationen auch abzuziehen. Du hast jetzt mal so ein paar Sachen mitgebracht, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was da so unter anderem auch angeboten wurde oder auslag an Informationen?
Also es gab also Spekulationen wohl im kleinen und im großen Stil. Im großen Stil zum Beispiel Dorint Kongresshotel, diese Firma Dorint Hotelgesellschaft MBH Mönchengladbach, die zurzeit 35 Hotels in der BRD, Schweiz, Belgien, Holland und Österreich hat. Die wollen mit der KTS ein Riesenhotel bauen, Baubeginn Sommer 90. Und da kann man eben noch mit das mitfinanzieren und sich da einen saftigen Gewinn, wohl machen. Also das wurde zum Beispiel angepriesen. Oder dann eben kleinere Immobilien, wie zum Beispiel in der Merzhauser Straße, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wurde von Sauer Immobilien angeboten. Besonderheit, die Wohnung ist derzeit vermietet. Die Kündigungszeit beträgt aufgrund der kurzen Mietdauer nur 3 Monate. Und bei Vorlage von Eigenbedarf kann im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gekündigt werden. Also solche Sachen werden da angepriesen. Also kurz gesagt, also wenn jemand kaufen will, dann werden halt die Mieter kurz für sich rausgeschmissen. Das ist ja kein Problem. Man kann ja dann auch mal auf Eigenbedarf das Ganze machen und dann geht es also noch schneller.
Und das Ganze eben als Hochglanzbroschüre angepriesen von diesen einzelnen Immobilienmaklern, möglichst nett verpackt. Und was es dann in der Wirklichkeit für uns selber heißt, für uns auf der Straße Sitzende oder Wohnungssuchende, ich meine, darüber brauchen wir ja nicht noch ausführlich berichten, das weiß eigentlich jeder selber und jede selber, die hier in Freiburg mal Wohnung gesucht hat.
Ja, es ist eine gute Geldanlage, man kann an der Not der Leute ganz gut verdienen und es ist ein expandierender Markt. Also in der Zeitung, die da dazu kam, da kommen auch also ganz nette Sachen, also die Maklergewinne stiegen beständig und also es ist ein sehr zukunftsträchtiger Markt so ungefähr und also die schauen fröhlich in die Zukunft auch in Bezug auf so EG 92 und was sich in der DDR abzeichnet. Ich glaube, da kann man fette Gewinne erwarten und halt die Leute, die halt nicht das Geld haben, stehen dann auf der Straße.
Heute, dem 5. März 1990, findet ein internationales Fasten für einen Atomteststopp statt. Beteiligt sind einige Städte in der BRD, aber auch im Ausland. Aus dem Mobilisierungsflugblatt, Zitat: Jeder Atomtest ist ein Angriff auf das Leben auf unserer Erde. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 ermordeten Hunderttausende, Opfer des zweiten und dritten Atomtests. Die oberirdischen Atomtests der 50er und 60er Jahre führten zu einer weltweiten Zunahme von Krebs, Leukämie und anderen Krankheiten. Auch die heutigen unterirdischen Atomtests erhöhen unaufhaltsam die weltweite Strahlenbelastung durch die häufigen Unfälle und durch die bewusst in Kauf genommene schleichende Verseuchung von Luft, Wasser und Erde. Für diese Tests wird ganzen Völkern die Heimat geraubt und verstrahlt. Die Tests verschlingen Unsummen von Geldern und sind eine wichtige Grundlage für die weitere atomare Aufrüstung. Dagegen richtet sich eben diese Aktion jetzt. Und ich fragte eine der Veranstalterinnen, warum ausgerechnet der Termin jetzt von dem 5. bis 13. März 1990 gewählt worden ist.
Also das ist genau die Zeit, in der sich die Kirchen halt treffen in Seoul, ökumenische Treffen, ne, um also über den Zustand der Erde da zu beraten, beziehungsweise so ein gemeinsames, also eine gemeinsame Schrift rauszugeben, auf was sich also den Minimalnenner, den die Kirchen gemeinsam fordern können.
Mhm. Also, und die ist also weltweit, dieses Treffen?
Das ist weltweit, ja. Mhm. Und die Versammlung ist in Seoul jetzt, vom 5. bis 13. März. Mhm. Und deswegen ist das Fasten ein begleitendes Fasten für dieses Treffen der ökumenischen Kirche in Seoul. Mhm. Ökumenischen Versammlung, so. Und bezieht sich auch ganz klar darauf. Also um ein bisschen zu sagen, also redet nicht nur, wir wollen auch wirklich, dass sich das ändert.
Ja, ändern soll sich die Handlungen und Einstellungen von den Ländern, die heutzutage noch Atomtests durchführen. Und das sind natürlich die UdSSR und die USA zusammen mit Frankreich und Großbritannien an der Spitze. Aber auch China hat sich noch nicht von Atomtests insgesamt losgelöst, obwohl sie nach unseren Auskünften schon länger keine mehr gemacht haben. Nach der telefonischen Auskunft dieser Mitveranstalterin sind jetzt in Stuttgart 8 bis 10 Leute tätig geworden. Die machen dieses internationale Fasten, führen sie öffentlich durch, und zwar vor dem Konsulat der USA in Stuttgart. Zur aktuellen Situation dort berichtet sie Folgendes.
Der Konsul mag die Plakate nicht, die die Leute tragen, und hat gesagt, also Flugblätter verteilen ist okay, aber innerhalb, also direkt vor seinem Haus, will er nicht, dass die Leute die, also ihre, so, die haben halt so Sandwiches um, will er nicht, dass sie die tragen. Und sind wohl die Mehrzahl der Leute entschlossen, dass sie den Ungehorsam zu machen.
Ja, das heißt also, dass sie sich auch jetzt dafür einsetzen, ihre Forderungen da auf diesen Plakaten zu zeigen, oder?
Ja, und dass sie eventuell dann halt festgenommen werden.
Soweit der aktuelle Situationsbericht aus Stuttgart. Ich fragte dann meine Gesprächspartnerin weiter.
Und habt ihr jetzt auch noch Rückmeldung aus Deutschland, dass sich da irgendwo noch Leute solidarisch damit zeigen oder auch noch andere Leute an dem Fasten teilnehmen?
Es gibt unheimlich viele Leute, die privat fasten. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber sicher hunderte. Und einige Leute, die halt an anderen Orten öffentlich fasten. Ich kann mal eben gucken, wo das überall ist. Also in Wethen, in Bonn, in Stauffenberg, Ettlingen, München, Nürnberg, Laufdorf, Norderstedt und Bruchsal. Und halt, das ist ja international. Es gibt inzwischen auch in Alma-Ata und in Semipalatin eine Gruppe, die fastet. Also fest jetzt die ganze Zeit. Und dann halt in Magdeburg und Dresden, in Genf, in Sheffield, in Den Haag, in Göteborg, Salzburg, Innsbruck, Barcelona und Madrid und in Polynesien und in Bangladesch. Also schon ziemlich breit.
Also insgesamt eine recht breite Aktion international gegen diese Atomtests weltweit. Wobei allerdings sich die Fastenden jetzt doch recht unterschiedlich begreifen, ihre Aktion des Fastens, hin von diesem Karl-Kabat-Haus aus Mutlangen, die dort in einem Flugblatt davon schreiben, dass sie das Fasten, ich zitiere, eher als ein privates Experiment mit der Wahrheit begreifen, bis hin, dass sie eben doch, also das war jetzt Zitat Ende, von den Leuten aus Mutlangen, bis hin, dass sie das Fasten eben schon als Kampfform auch begreifen, die Atommächte und die unterschiedlichen Regierungen aufzufordern, die Atomtests zu beenden. Zum Abschluss noch kurz zitiert aus diesem Mobilisierungsflugblatt: Die andauernden Atomtests sind eine eklatante Verletzung von Gerechtigkeit, Frieden und Natur. Mit unserem Fasten unterstützen wir den Widerstand der von den Atomtests direkt betroffenen Völker in Nevada, im Pazifik, in Kasachstan, in China und leben ein Stück Solidarität mit den dortigen Opfern. Mit unserem Fasten setzen wir ein öffentliches Zeichen, dass wir entschlossen sind, so lange wiederholt und gesteigert zu fasten, bis die Atomtests endgültig gestoppt sind.
Radio Dreieckland hat heute Abend eingeladen, zum einen medienpolitisch interessiertes Publikum, zum anderen die medienpolitischen Sprecher der im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien sowie den Landesvorsitzenden der IG Medien, Werner Pfennig, und den Geschäftsführer der Landesanstalt für Kommunikation, Christian Schurig. Radio Dreieckland wird natürlich auch vertreten sein durch unsere Geschäftsführerin Traudel Günnel. Ja, unter dem Motto der Meinungsvielfalt keine oder auch eine Chance soll heute Abend also diskutiert werden im Vorderhaus in der Fabrik. Wir wollen jetzt aber in einem Studiogespräch die Diskussion über die vielgepriesene Meinungsvielfalt etwas anreißen, ohne der Podiumsdiskussion heute Abend in der Fabrik etwas vorwegzunehmen. Im Studio sind deshalb die medienpolitischen Sprecher der SPD zum einen, der Herr Bernd Kielburger, und zum anderen der Vertreter der Grünen, Michael Jacobi, und natürlich Vertreter und Vertreterin von Radio Dreieckland, nämlich die Traudel Günnel und der Michael Menz. Zell, richtig, der Michael Menz. Bei der Veranstaltung heute Abend wird natürlich ein viel breiteres Spektrum vertreten sein. Die Sprecher der CDU und der FDP sind auch dabei. Und wie schon gesagt, die IG Medien und die Landesanstalt für Kommunikation sind natürlich auch vertreten. Anlass für diese Podiumsdiskussion ist das im Dezember 1985 im Landtag verabschiedete Landesmediengesetz, das eine Neuordnung der Rundfunkanstalt hier in der Rundfunklandschaft hier in Baden-Württemberg mit sich gebracht hat. Schon damals kritisierten wesentliche gesellschaftliche Kräfte die Gefahr einer Meinungskonzentration, eine Monopolisierung durch dieses Landesmediengesetz, und auch Radio Dreieckland war ein Teil jener gesellschaftlichen Kräfte. Deshalb zunächst mal die Frage an die Vertreter und die Vertreterin von Radio Dreieckland: Hat sich diese Gefahr für euch bestätigt und worin seht ihr die Ursachen dafür? Bevor ich aber vielleicht das Wort an die jeweiligen gebe, noch die Telefonnummer hier im Radio, nämlich 31028. Eingeladen sind also nicht nur die medienpolitischen Sprecher, sondern auch die Menschen vor den Radios. Aber jetzt vielleicht mal die Traudel oder der Michel.
Ja, also ich sehe eine wesentliche Ursache, die sich auswirkt sowohl auf die Besitzverhältnisse am Rundfunk als auch auf die programmliche Gestaltung. Das ist die, dass mit der Öffnung des Rundfunks, des Hörfunks für privatkommerzielle Interessen sich diese privatkommerziellen Interessen in den Vordergrund drängen. Das heißt, Rundfunk wird begriffen als eine neue Geschäftsquelle, und da passieren jetzt die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, die in unserer Gesellschaft auch in anderen Wirtschaftszweigen bekannt sind, nämlich die, dass die Großen die Kleinen auffressen. Und das sieht man auch ganz deutlich, glaube ich, jetzt nach 4 Jahren, also so lange sind die meisten Sender ja noch gar nicht auf Sendung, vielleicht die meisten nur 2 Jahre auf Sendung, was sich abzeichnet: Die großen Konzerne Burda und Holzbrink sind im Wesentlichen in Baden-Württemberg auf den Frequenzen vertreten. Sie können flächendeckend bereits mit ihren Beteiligungen oder ihren Programmzulieferungen die gesamte Bevölkerung Baden-Württembergs erreichen, darüber hinaus noch die Zeitungsverleger. Und da, denke ich, ist dieser Schritt mit der Öffnung des Rundfunks für privatkommerzielle Interessen, wer A sagt, muss auch B sagen, Zwangsläufigkeit, Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus, ist diese Entwicklung eingetreten. Ja, ein Wort vielleicht noch zu der programmlichen Seite. Das hat natürlich auch seine Auswirkungen auf die programmliche Seite. Rundfunk nur noch als ein Medium, um Geschäfte zu machen, bedeutet das Programm letztendlich, das ist eine pointierte These jetzt von mir, letztendlich noch Beiwerk dafür ist, die Werbejingles entsprechend gut an den Mann und an die Frau zu bringen, darauf abzustellen, das Radio möglichst nicht ausgeschaltet und dass die Werbejingles möglichst unproblematisch in die Ohren und nachher auch in die Einkaufstaschen sozusagen fließen. Und gleichzeitig der Programmaspekt, dass natürlich vertraute Kräfte auch über die Inhalte bestimmen.
Ja, das war jetzt die Seite von Radio Dreieckland und Ihre Sichtweise. Jetzt vielleicht der Michael Jacobi von der CDU, von den Grünen.
Ja, also im Wesentlichen kann ich mich der Beschreibung, die Traudel gerade gegeben hat, anschließen. Ich möchte vielleicht 2 Punkte nochmal rausgreifen, die aus meiner Sicht dafür Anlass geben, jetzt auch parlamentarisch initiativ zu werden. Zum einen ist festzustellen, eine zunehmende Konzentration, also zunehmend der Vorgang, dass die Kleinen verschwinden, aufgekauft werden, sich die Beteiligungen ändern und letztendlich sich ein paar wenige Medienkonzerne durchsetzen, entweder direkt oder indirekt. Indirekt heißt, indem dann Mantel Programme gekauft werden und gesendet werden, sodass dann für die Lokal- oder Regionalradios nur noch wenige Stunden täglich an eigenproduzierten Sendungen übrig bleibt. Und der zweite Aspekt, der für mich beängstigend oder zur Kritik Anlass gibt, ist der, dass die Programme der bestehenden und existierenden Lokal- und Regionalradios ähnlich sind, immer ähnlicher werden, also eben ein Haufen Musiksendungen gespielt werden in der in Vorliebe Hörerhitparaden, ansonsten eigentlich wenig eigenproduzierte und vor allem wenig Wortbeiträge geliefert werden. Ich möchte aber vielleicht ein bisschen bei der Kritik differenzieren. Es gibt einige Radios in Baden-Württemberg, die doch für meine Begriffe ganz, wo muss man sagen, die Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, die Redakteurinnen und Redakteure doch einigermaßen anspruchsvolle Arbeit machen wollen. Also wo man merkt, die Leute sind tatsächlich engagiert, die sind tatsächlich kritisch, die wollen aus den Möglichkeiten, die sie in dem Radio und in dieser Struktur, die, wie ich gesagt habe, aus meiner Sicht schlecht ist, die aber versuchen, dort doch was rauszuholen. Also die eben ist immer wieder festzustellen, auch mal dann den Finger deutlicher in die Wunde legen, als man das bei den öffentlich-rechtlichen gewöhnt ist, die doch öfters auch kritische Leute und kritische Stimmen zu Wort bringen und so ganz in Bausch und Bogen als alles das Gleiche und alles nur schlecht würde ich es nicht darstellen.
Vielleicht der Bernd Kielburger von der SPD noch?
Ich war ja bei der Gesetzesmache dabei und von daher kann ich noch sehr gut mich erinnern, mit welcher Euphorie man einst ins Werk ging. Es sollten viele bunte Radiokinder blühen. Man hat von einer großen Zahl gleichzeitig dann von einer Vielfalt gesprochen. Und wenn man nun Revue passieren lässt, was passiert ist, mittlerweile sind circa 50, etwas über 50 Stationen in dem Äther. Und da könnte man nun glauben, dies wäre zu einem Teil zumindest, was die Zahl angeht, so eingetreten. Aber in der Tat ist es nicht der Fall. Mittlerweile sind sehr viele Leute mit schwarzen Köfferchen unterwegs und sahnen ab. Das heißt konkret, es ist ein wahnsinniger Konzentrationsprozess im Gange, der sich zum einen durch Übernahme in bestimmten Konstruktionen, ist dies ja nur möglich, offen ist dies vom Gesetz her nicht toleriert, abspielt. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sehen, dass einige, die eben das Geld haben, sich gute Leute, journalistisch auch gute Leute herauskaufen aus bestimmten Bereichen. Und so geht nun Zug um Zug, was vielleicht im Ansatz gut war, aus meiner Sicht ein Stück weit vor die Hunde, also die, die von Vielfalt geschwärmt haben. Der Ministerpräsident, der es so gerne mit dem Mittelstand hat, hat mal von einem Mittelstandsförderungsgesetz gesprochen. Da muss man heute dazu sagen, es ist ein Mittelstandsvernichtungsgesetz, weil in der Tat die wenig Finanzkräftigen noch unter die Räder kommen. Und ich glaube, dass wir sehr viel Grund haben, uns einer Reform, einer Novellierung des Landesmediengesetzes zuzuwenden, die nun auch den Namen verdient, während man sich jetzt da mit dem Südwestfunk und dem Süddeutschen Rundfunk unnötigerweise beschäftigt hat, hätte man sich konzentrieren sollen. Die Landesregierung ist bereits über der Zeit, was den Erfahrungsbericht nach § 88 des Landesmediengesetzes angeht. Es ist schnellstes Handeln geboten, sonst können wir die Radiokinder, die vielen bunten, an den Fingern einer Hand abzählen.
Also ich meine, das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Ich bin der Auffassung, ich stelle die Behauptung auf, dass der Rundfunk in Baden-Württemberg eindeutig einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert worden ist, den Verlegern. Das lässt sich empirisch nachweisen. An allen Stationen sind Verleger in der ersten Linie beteiligt. Das ist offenkundig gesetzeswidrig, das ist verfassungswidrig. Ich rede nicht über Politik, ich rede jetzt einfach nur mal über Recht. Und da sind mir die Positionen beider Parteien viel zu gering. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mir leuchtet es überhaupt nicht ein, dass in baden-württembergischen Stationen außerhalb von Radio Dreieckland keine Programme von Frauen, von Ausländern, von Jugendlichen selbst gemacht werden können, obwohl auch das eine verfassungsrechtliche und auch eine rechtliche Pflicht ist, dass diese Programme gemacht werden können. Und ich bin der Auffassung, insbesondere die Oppositionsparteien, SPD und Grüne, haben aus verschiedenen unterschiedlichen Gründen. Es hat nämlich eine große Koalition gegeben, zwischen SPD und CDU zum Beispiel, aber auch die Grünen selbst haben sich aus der Politik, aus der Medienpolitik verabschiedet. Die große Koalition hat bestanden erstens, so ist das Gesetz strukturiert, eine Auswahl der Gremien, sprich des Vorstandes, ist im großen Reports gemacht worden, 3 Mitglieder der CDU, 2 der SPD. Zweitens im Jahre 1987 bei Neufassung des Mediengesetzes, Anpassung an das Rundfunkstaatsvertragsgesetz, ist in einer großen Koalition zwischen SPD und CDU das Gesetz angepasst worden. Unter anderem hat es uns unmittelbar betroffen, denn tatsächlich ist damals das Kriterium Auswahl als Priorität eingeführt worden vor Aufteilung und war knapp an der Grenze dran, dass wir unsere Lizenz mit dieser rechtlichen Änderung geändert haben. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, erstens, ich finde es ein bisschen dünn, dass die Landtagsparteien selbst nach den eigenen gegebenen rechtlichen Kriterien nicht beurteilen, wie die Situation sich darstellt. Und gut, das leitet dann über zur Frage, welche Konsequenzen werden gezogen.
Ja, und diese Konsequenzen würde ich, also die Frage nach den Konsequenzen würde ich dann an die Parteien, die jetzt in der Opposition sind, auch weitergeben.
Ich muss zunächst für die SPD zurückweisen, dass es eine große Koalition gegeben habe. Bei verschiedenen Bereichen angesprochen waren die Gremiensituation. Ich will Ihnen sehr klar sagen, dass die SPD in Anträgen zum Landesmediengesetz dafür eingetreten ist, und zwar exakt wie jetzt der Gesetzentwurf der Grünen es aussagt, dass der Medienbeirat, der dann anders zusammengesetzt hätte sein sollen, den Vorstand wählt. Die Landtagsmehrheit, sprich die CDU, hat durchgesetzt, dass diese Konstruktion, die jetzt gilt, gefunden wurde. Und was man der SPD allein angreifen kann, ist die Tatsache, dass sie die beiden Sitze, die da zur Verfügung standen, wahrgenommen hat und wahrnimmt. Wenn man will, dass dies kritisiert wird, dann nehme ich die Kritik zur Kenntnis. Nur eine große Koalition in dem Zusammenhang hat es nicht gegeben. Es gab gegenläufige Anträge von unserer Seite. Bei der Anpassung des Gesetzes ging es ganz einfach darum, dass ein Verfassungsgerichtsurteil vorlag und eine Klage angekündigt war von Seiten der SPD-Landtagsfraktion. Man musste nun einen Kompromissweg beschreiten, der nun ein Stück weit vielleicht zu dem geführt hat, was Sie zu Recht kritisieren, dass nämlich die Auswahlkriterien entsprechend gestaltet worden sind. Da habe ich aber ein sehr reines Gewissen, denn ich weiß, dass gerade auch die Vorstandsmitglieder, die von Seiten der SPD entsandt wurden, nie einen Zweifel dran gelassen haben, dass Radio Dreieckland auch aus guten Gründen diese Kriterien bestanden hat. Zu der dritten Geschichte, die Sie uns im Grunde vorhalten, dass vor allen Dingen Verleger nun überall an allen Stellen im Werk sind. Dies kann man nicht bestreiten. Wer das sich anschaut, der muss sagen, es ist tatsächlich so, es gibt wenige Ausnahmen. Und deshalb kann man es eigentlich vernachlässigen. Da ziehe ich nun einen anderen Schluss aus dieser Situation. Wenn Sie sagen, es sei verfassungswidrig, dann müssen Sie zunächst einmal die bundesweite Praxis sich anschauen und insgesamt die Konstruktionen der Landesmediengesetze. Da haben wir jetzt zu diskutieren, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, denn das Vielfaltsmodell, das bei mindestens 3 Anbietern nun von Vielfalt ausgeht, dies wird durch diese Situation in allen Fällen unterlaufen. Das heißt, wir müssen sehr konkret uns überlegen, welche Vielfaltsanforderungen wir in dem Zusammenhang erheben. Und wiederum in dem grünen Gesetzentwurf sehe ich, dass eine Geschichte, nämlich die Beiratslösung, hier auflebt. Das heißt, dass die Gesellschaft nun gefordert ist, auch konkret vertreten zu sein. Und da muss ich Ihnen sagen, da bin ich sehr enttäuscht. Ich bin auch enttäuscht über die Landesanstalt für Kommunikation, dass man es toleriert, dass da nun jeder Veranstalter sich gerade ihm genehmen Beiräte heraussucht und es dann als Beirat, der angeblich Kontrolle ausübt, ins Werk setzt. Ich glaube, da haben wir viel Grund, durch konkrete Vorschriften im novellierten Landesmediengesetz dafür zu sorgen, dass tatsächlich gesellschaftliche Kontrolle stattfindet.
Vielleicht ein paar Sätze zur Erklärung und auch um den Vorwurf zurückzuweisen, wir würden uns da aus der Medienpolitik völlig ausklinken. Die Grünen waren ja vor 5 Jahren strikt gegen die Einführung des Privatfunks hier in Baden-Württemberg. Wir sind da aber mit unserer Meinung in der Minderheit geblieben. Die Mehrheit im baden-württembergischen Landtag hat anders entschieden. Und diese Mehrheitsentscheidung ist zu respektieren. Das heißt, es gibt privaten Rundfunk jetzt in Baden-Württemberg. Und an der Tatsache kann man nicht vorbeigehen. Deshalb ist aus unserer Sicht es wenig sinnvoll, nach wie vor davon zu träumen, wie es denn wäre, wenn es keinen Privatfunk gäbe, sondern man muss sich mit den Zuständen abfinden und muss versuchen, die Zustände zu verbessern. Und zu diesem Zweck haben wir einen, glaube ich, ziemlich umfassenden Katalog von Forderungen im Landtag eingebracht, der die verschiedensten Bereiche des Landesmediengesetzes betrifft, der zum Beispiel versucht, eine Hürde einzuziehen, eine Grenze einzuziehen, damit eben es nicht zu einer privaten Landeskette kommt, dass also Frequenzen nur vergeben werden, wenn der Anbieter dadurch nicht mehr als ein Sechstel der Fläche oder ein Sechstel der Einwohner von Baden-Württemberg erreicht. Deshalb muss sie nicht schlecht sein. Die Tatsache ist, dass die Gefahr besteht, dass es tatsächlich zu einer Landeskette kommt. Das heißt also, ein Anbieter ganz Baden-Württemberg versorgt. Und an dieser Stelle, glaube ich, muss man irgendwie eine Schranke, eine Grenze einziehen. Eine zweite Grenze, glaube ich, muss eingezogen werden, was das Programm betrifft. Also man muss sich, so schwer es ist, aber man muss sich Gedanken darüber machen, einen bestimmten Qualitätsstandard vorzugeben. Das heißt also, dass man einen bestimmten Prozentsatz an Wortbeiträgen vorschreibt, dass man eine Limitierung von den Mantelprogrammen, die zugekauft werden, vorschreibt. Also in der Richtung die Privaten begrenzt. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass man versuchen muss, Initiativen, die entstehen, also nicht kommerzielle Initiativen, die entstehen, die also auf Sendung gehen wollen, zu stärken, zu stützen, indem man ihnen beispielsweise die Postgebühren ersetzt, indem man ihnen die Urhebergebühren ersetzt und indem man sie bei der Frequenzvergabe bevorzugt behandelt.
Ja, ich wollte nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, dass vor allen Dingen Sie, Herr Kielburger, für die SPD sozusagen nur den bürokratischen Aspekt einer Veränderung des Landesmediengesetzes sehen. Weil wenn Sie sagen Programmbeiräte, was im Übrigen die Grünen ja auch vorschlagen, dann fällt mir und sicherlich auch Ihnen ein, welche Verkrustung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk diese Rundfunkräte, welcher Verkrustung, welchen Parteienproporz die ausgesetzt sind. Und das ist nun überhaupt nicht das, was ich mir unter einer demokratischen Kontrolle des Hörfunks vorstellen würde. Und wenn Sie das auch noch verlagern wollen in die in den privat-kommerziellen Rundfunk und dann auch noch unter der Überschrift, damit haben wir die demokratische Kontrolle, da sage ich Ihnen ganz einfach, da haben die Medienkonzerne, die entsprechenden Zeitungsverleger sehr schnell im Absprachen mit ihrem Parteienproporz, ihren Programmbeirat, und der wird so zahm ihnen zur Hand gehen, wie sie es nur wollen. Das ist die bürokratische Lösung. Und da, denke ich, gäbe es doch vielleicht andere Sachen. Wir selber haben ja auch Vorschläge gemacht, da möchte ich Sie jetzt auch gleich nochmal drauf ansprechen, auch die Grünen drauf ansprechen. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, die wir für sinnvoll erachten würden, um einerseits eine Einschränkung zu erreichen dieser Ausbreitung, dieser landesweiten Ausbreitung, der Ausbreitung der Medienkonzerne, die unserer Ansicht nach nur über gesetzliche Regelungen gehen. Und da vermisse ich konkrete Positionen von beiden Parteien und andererseits Vorschläge gemacht, die eine klare Stützung von nicht kommerziellen Initiativen bedeuten, nämlich zum Beispiel Reservierung eines Frequenznetzes für nicht kommerzielle Radioinitiativen oder klare Bezuschussung durch den Kabelgroschen nicht an kommerzielle, sondern eben nur für nicht kommerzielle Radioanbieter.
Also zunächst mal, Frau Günnel, muss ich Sie fragen. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied eines Rundfunkrats im öffentlich-rechtlichen Bereich. Wenn Sie jemals den Eindruck gewonnen haben, dass meine Arbeit im Rundfunkrat des Süddeutschen Rundfunks der Verkrustung unterliegt. Dieser Vorwurf wird sehr gerne und sehr oft erhoben. Er wird nämlich derzeit von der Presse, von den Verlegern im Interesse der Verleger auch ein Stück weit nach vorne gebracht, weil man damit diffamieren will, ganz bewusst diffamieren, weil man in der Auseinandersetzung Werbung und Gebührenfinanzierung sehr eindeutig versucht, die Öffentlich-Rechtlichen auf die Gebühren festzulegen und im privaten Bereich durch Werbung zu finanzieren. Was dies dann insgesamt bedeutet, politisch in der im Lösungsansatz, das muss man sehr gründlich überlegen, bevor man da sehr schnell zustimmt und bevor man auch sehr schnell in diesen Vorwurf einstimmt.
Das ist eine alte Kritik von uns, die geht auf ungefähr von vor 7 Jahren zurück, möchte ich, hiermit nur
Ich sehe,
die Kontrolle ist über Programmbeiräte nicht möglich, das ist unsere These ganz einfach, sondern was wir brauchen ist, dass die gesellschaftlichen Gruppen selbst Zugang, unmittelbaren Zugang zum Programm haben und das ist der entscheidende Punkt, der gelöst werden muss und das geht nur, wenn man sagt, man will das wirklich, also man will es und es ist notwendig für Meinungs- und Kulturvielfalt im Lande, dass ein Frequenznetz reserviert wird.
Aber Sie gehen dann von einem Gesellschaftsbild aus, das natürlich sehr idealtypisch ist. Sie gehen davon aus, dass jede gesellschaftliche Gruppe diesen Zugang auch wahrnimmt. Und von dieser Situation, glaube ich, kann man sehr schlecht ausgehen. Sie haben auch im Übrigen einen Vorwurf vorhin erhoben, den ich so nicht ganz stehen lassen kann. Ich bin gewiss nicht Vertreter der Verleger, aber die Situation Spielbankenaffäre ist in einem privaten Radio, das ein Verlegerradio ist, zuallererst aufgegriffen worden und der etwas lahmarschige NDR musste nachziehen in der Berichterstattung.
Was beweist das?
Schlechter NDR.
Es beweist
schlechter NDR. Öffentlich-rechtliche Rundfunk unter dem Parteieneinfluss, in dem er real steht, mit Rundfunkräten,
aber
schlecht gezähmt ist oder sehr gut gezähmt ist.
Aber Sie können doch Ihr Urteil über den Verlegerrundfunk damit nicht begründen.
Nein, es ist doch überhaupt nicht das Problem, dass auch im privatkommerziellen Rundfunk vernünftige Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Das ist doch überhaupt nicht das Problem.
Die grundsätzliche
Frage ist nur die, ob auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, selbstverständlich, trotz all dem ist der öffentliche rechtliche Rundfunk durch das Personal, das es teilweise da drin gibt und das sich zu behaupten hat gegen politische Pressionsversuche.
Das ist Ihre Behauptung.
Ja, Sie brauchen bloß die Presse durchzugehen. Sie können sie fortlaufend, also in Baden-Württemberg, Falmosa, Sie können die Absetzung von Sendungen im ZDF, von Dorothee Sölle, Sie können fortlaufend,
Sie können
jede Woche eine Meldung in den entsprechenden
Fall. Also, dass Sie es jede Woche können, das bestreite ich Ihnen. Es ist ganz einfach, man ist sehr schnell bei der Hand, diese Vorwürfe aufzusummieren. Wenn man hinterhergeht, stimmen manche Dinge so nicht. Ich könnte Ihnen Details dazu einbringen. Aber ich war ja noch an zwei Stellen gefragt worden. In der Tat gibt es bereits im Moment eine landesweite Ausbreitung eines Veranstalters. Die Radio 7 Kette ist eine landesweite Veranstaltung und diese Veranstaltung ist toleriert durch Nichthandeln aus meiner Sicht, durch die Landesanstalt für Kommunikation. Sie ist im Übrigen natürlich auch sehr geschickt entstanden und man muss sehr konkret überprüfen, was da nun Sache ist. Im Übrigen ist die Forderung gestellt, für nicht kommerzielle Veranstalter eine Kette, wie Sie sagen, zu reservieren.
Ein Frequenznetz.
Ja, Wir haben drei
Frequenznetze
in Baden-Württemberg. Ist klar. Also genügend Frequenzen zur Verfügung zu stellen. Und da bin ich der Auffassung, dass es sich erwiesen hat, dass unter den ökonomischen Bedingungen die lokalen Frequenzen nicht betrieben werden können. Und nun gibt es eine weitere Gefahr, dies muss ich sehr deutlich sagen, in Bayern ist bereits ins Werk gesetzt, ein Mantelprogramm für die Lokalrundfunkveranstalter. Mir scheint so, dass es eine Initiative gibt, die fast auf bundesweite Geschichte hinläuft. Wenn dies dann noch ein bundesweites Rahmenprogramm werden sollte, dann soll aber wirklich niemand mehr von Vielfalt in dieser Szene reden. Und deshalb knüpft sich Ihre Forderung eigentlich an eine Diskussion an, die wir im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag zum Satellitenrundfunk ja diskutiert haben, nämlich die Einrichtung offener Kanäle. Und ich habe damit nicht beantwortet Ihre Frage. Also aus meiner Sicht ist dies eine Weiterung, die nun eröffnet werden muss, weil es auch in anderen Ländern getan wird. Aber in dem Zusammenhang, dass eben solche Ketten überhaupt nicht kommerziell oder unter ökonomischen Bedingungen betrieben werden können, können wir uns auch darüber unterhalten, ob nicht kommerzielle Veranstalter hier einen Vorrang haben können. Nur ich sehe nicht viele Konzepte von nicht kommerziellen Veranstaltern. Ich sage Ihnen konkret, in den letzten beiden Jahren ist mir außer Radio Dreieckland kein Konzept bekannt geworden.
Die sind ja auch ausgeschlossen worden.
Kann ich vielleicht noch einen Satz sagen zum Programmbeirat? Also wir stellen uns ja nicht was vor, was in der Tat etwas verkrustet daherkommt, wie die bestehenden Räte bei Südfunk und Südwestfunk, sondern man müsste da, um genau dieser Gefahr entgegenzuwirken, ein anderes Verfahren einschlagen, nämlich indem man die Dauer, die Amtsdauer dieses Beirates erstmal klar befristet, 2 Jahre zum Beispiel oder 3 Jahre, und indem man, um dem Parteienproporz aus dem Weg zu gehen, ein Lossystem macht. Das heißt also, die Interessensgruppen, die an diesem Rundfunk, an diesem Privatrundfunk mitwirken wollen, sollen sich bewerben können, sollen erklären können, tatsächlich daran teilzunehmen, und sollen dann ganz zufällig aus diesem eingegangenen Bewerbungen ausgewählt werden. Mit dieser Methode, glaube ich, kann man den Parteieneinfluss doch ziemlich stark reduzieren, auch vielleicht doch über los ein breiteres Spektrum in der gesellschaftlichen Schicht dann repräsentieren.
Was bringt es einer gewerkschaftlichen Jugendgruppe, eigengestaltete Programme zu machen? Was bringt es überhaupt einer Jugendgruppe? Was bringt es in dem, was es überhaupt nicht in Baden-Württemberg gibt, zum Beispiel Ausländergruppen, dass sie eingestandelte nationalsprachliche Veranstaltungen machen? Bringt doch überhaupt nichts. Es dreht sich doch darum, wie in diesem Rundfunk oder auch im privatkommerziellen Rundfunk tatsächlich gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen können. Das ist für uns das zentrale Anliegen.
Ja, dieses zentrale Anliegen, denke ich, wird heute Abend bei der Podiumsdiskussion nochmal genauer diskutiert werden. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Veranstaltungshinweis heute Abend im Vorderhaus in der Fabrik. Die Diskussion, die Podiumsdiskussion Meinungseinfalt oder Vielfalt.
Ja, jetzt sage ich nochmal genau den Termin und den Ort der Veranstaltung durch. Also heute Abend um 20 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 im Vorderhaus in Freiburg. Alle, die mitdiskutieren wollen, sind herzlich eingeladen. Es gilt meiner Ansicht nach noch einiges zu bewegen in der Medienpolitik. Kommt massenhaft, 20 Uhr heute im Vorderhaus in der Fabrik Habsburger Straße 9 in Freiburg.
Gut, und das war damit auch unser erster Veranstaltungshinweis. Es geht weiter mit den Veranstaltungshinweisen, und zwar haben wir heute Abend 2 zum Thema Woche der Brüderlichkeit, und zwar zum Thema Israel heute Abend. Zum einen ist es um 19.30 Uhr im VHS-Zentrum, Vortragsraum Rotteckring, eine Veranstaltung mit dem Titel Jüdisches Leben in Freiburg, wie es war und was davon geblieben ist. Das ist mit Dias Beitrag, also der Volkshochschule, zu diesem Thema. Soweit dieses. Dann haben wir noch Veranstaltungshinweise, und zwar für morgen Prozessankündigung. Anfang September 1988 wurde die Talstraße 8, das Hinterhaus, zwangsgeräumt. Das Haus war legal angemietet von der Firma Unmüßig, wir haben heute die auch schon mal irgendwo anders gestriffen, die sich dadurch einen Besetzerschutz versprach. Gegen alle am Tag der Räumung anwesenden Personen, einschließlich der Mieter, wurde Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. In 3 Fällen gab es schon Verurteilungen, 2 Geldstrafen und eine Haftstrafe von 3 Monaten auf 3 Jahre Bewährung, für einen Hausfriedensbruch wohlgemerkt. Auszug aus der Begründung des Urteils: Unbelehrbarkeit und Strafunempfindlichkeit des Täters.
Und zwar findet da morgen am Dienstag, also am 6.3. um 14.30 Uhr im Landgericht auf der Salzstraße im Saal 4 der Berufungsprozess eben gegen dieses Urteil statt. Dort geht es dann darum, ob jemand für den Aufenthalt zum Zeitpunkt der zivilrechtlichen Räumung in einem angemieteten Haus eine Haftstrafe auf Bewährung reingedrückt bekommt. Stellt eine solidarische Öffentlichkeit her bei diesem Prozess. Also das heißt, kommt möglichst massenhaft, um den Prozess zu beobachten und um eure Solidarität auszudrücken. Also nochmal der Termin am Dienstag, 6.3. um 14.30 Uhr im Landgericht auf der Salzstraße. Dann habe ich noch einen Hinweis, und zwar auch wieder für Dienstagabend. Dienstagabend gibt es wie immer die Volksküche, und zwar morgen, das heißt also am Dienstag, im Infoladen in der Klarastraße 73. Und es gibt, das sagte mir heute schon der Koch, Linsen mit Spätzle und Schokopudding. Morgen Abend am Dienstag um 20 Uhr im Infoladen. Und unser, soweit ich das jetzt hier sehe, letzter Veranstaltungshinweis. Da muss ich aber jetzt gerade mal gucken, wo das Ganze stattfindet. Das ist Septemberweizen, ein Film. Am Beispiel des amerikanischen Weizens wird gezeigt, dass Hungersnöte nicht etwa ausbrechen, sondern vom Weizenhandel gemacht werden. Wissenschaftler, Spekulanten, Konzerne und Politiker backen am Hunger mit. Und das ist heute Abend. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, wo, das sehe ich noch nicht so ganz.
In Waldkirch, im autonomen Jugendzentrum Waldkirch.
Danke. So, und wenn ich jetzt hier meine ganzen Zettel zusammensortiere, dann sehe ich, dass das wieder das Ende ist des Montagsinfos. Und das war wieder das
politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.